D U 5 G S H D U 5 H B M.
Wieso hört er nicht?
Kaputt?
Kaputt? Hört er nicht?
Alles kaputt?
Alles kaputt.
Das kann ich.
Ach, gut, ey.
Ja gut, jetzt konnten wir dich auch aufnehmen, Georg. Ja, erstmal herzlich willkommen an Bord, ne? Und überlasse ich dir jetzt mal das Mikrofon und dann kannst du mal so ein, zwei Fragen den Captain stellen und wir lauschen euch dann mal zu. Genau.
Ja, dann begrüße ich alle zu euren Stationen und die Zuhörerschaft auf der Luciana. Und ich stehe neben unserem Steuermann Jan.
Ja.
Jan. Und Jan wird uns vielleicht ein bisschen erzählen. Ich werde ihn dann mal fragen, wo wir eigentlich im Moment jetzt sind.
Nördlich von Jüst.
Ah, also nördlich von Jüst. Und ich, wenn ich mir so umschaue, ich sehe sogar etwas davon. Wie weit sind wir von Jüst entfernt?
Seemeilen.
Vier Seemeilen, mal eins gemacht. Das sind 18, ungefähr 7 Kilometer. Ganz grob. Wie schnell fahren wir im Moment ungefähr? 5 Knoten. 5 mal 1,8 sind. Wir haben die Strömung entgegen. Ah, okay. Wie heißt das noch holländisch? Stromgegen. Ah, okay. So, ich frage mal zurück. Frag DO5 HBF, hier war DO5 GSA, der Georg.
Ja, dann sagen wir erstmal vielen Dank. Wir konnten euch auch ganz klar und deutlich aufnehmen und hören. Und jeder konnte halt mithören, dass wir jetzt ungefähr 7 Kilometer oder 8 Kilometer von Land entfernt sind. Und ja, sagen wir erstmal Dankeschön und dann darfst du langsam wieder nach vorne kommen und dann starten wir hier unseren Bericht. Delta Oscar 5 Hotel Bravo Fox. Ist oder nicht? Das halt ja, situationsabhängig oder wetterabhängig. Oder halt, wenn jetzt so 3, 4 Hochhäuser auf der Sichtweite sind, kann es natürlich sein, dass das Signal dann dementsprechend schwächer ist.
Ich glaube nicht, dass auf Houston Hochhaus ist.
Ja, könnte ja sein. Das siehst du ja nicht als Blinder.
Ja,
also
müsst ihr jetzt spontan ausprobieren, ob da ein Signal ist, um den Leuten das zu signalisieren, das geht auch in eine andere Richtung und weiter.
Ja, also das war jetzt eine Direktfrequenz, weil hier in der Nähe jetzt gerade kein deutsches Relais wohl erreichbar ist. Wenn wir jetzt mal ein holländisches Relais
ist deutsch.
Aber das können wir vielleicht nachher nochmal testen.
Ich kenne Holland nicht
reden. Ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, so ein bisschen erzählen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich war ja eine ganze Zeit lang wurde im Internat und bin dann mit Taxi immer hin und her gefahren und durch den Taxifunk bin ich dann eben halt so neugierig geworden. Ja, und irgendwann mit 16 habe ich dann meine Eltern und meine Verwandtschaft genervt. Jetzt will ich auch ein Funkgerät haben, und dann bekam ich zum 16. Geburtstag halt ein sogenanntes CB-Funkgerät mit Netzgerät und Hausantenne. Die war dann so 5-6 Meter groß und da ging dann das Funkleben so langsam los und ja, da lernte man eben halt so neue Leute kennen und auf dem CB-Funk hatte man sich dann jeder so einen eigenen Rufnamen.
Ja, hieß früher Eisbombe, genau.
Ja,
sowas. Auf Kanal 9, dann habe ich schon immer...
Ja, ich hatte den ganz einfachen Namen Falke 01. Und weil ich wollte keinen komplizierten nehmen. Und das kann sich ja jeder merken. Und das habe ich dann eben halt ein paar Jährchen gemacht. Bis ich dann eben halt 2004 dann nach Emmerich gezogen bin, nach NRW. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen CB-Funk machen dürfen können. Auch neue Leute kennengelernt. Und ja, irgendwann kam dann der Tag X. Da waren meine Leute weg. So, da stand ich da als Blinder halt alleine da. Dachte ich so, schön, alle sind weg, jetzt bist du da und was machst du jetzt, oder? Und ja, das wollte ich dann natürlich nicht auf mir sitzen lassen, weil die dann zum Amateurfunk rübergewechselt sind. Und da dachte ich so, naja, wenn das die Sehenden können, dann müssen wir Blinde das auch irgendwie können. Mhm. Naja, und an Emmerich, da habe ich dann natürlich auch dann ganz schnell Kontakte knüpfen können, weil einer von meinen CB-Funkleuten zwischenzeitlich bei der Prüfung war, bei der Bundesnetzagentur in Mülheim. Und die haben sich dann irgendwie dann mit anderen Leuten unterhalten und so. Und da haben sie dann meinen damaligen Ausbilder dann rein zufällig kennenlernen dürfen. Ja, und dann bekam ich dann über Weihnachten 2006 eine CD in den Briefkasten geworfen. Und ja, da hatte ich dann bis zum Jahresende ein bisschen Zeit, mich da reinzugucken, was man da so drauf gespielt hat für mich. Ja, und dann habe ich gedacht, so, ja gut, wenn das die anderen können, dann müssen, muss ich das dann auch irgendwie auch schaffen. Ne? Und dann bin ich dann dahin, in den OV-Heim. Das war glücklicherweise zwei Seitenstraßen weiter und ich habe aber schon 3 Jahre da irgendwie um der Ecke gewohnt. War ganz witzig damals und ja, für die Sehenden war das natürlich etwas Neuland, mit den Blinden zu lernen. Und für mich war es natürlich auch mit den Sehenden dann zu lernen. Und dann haben wir uns den Fragenkatalog halt angeguckt. Und der Fragenkatalog für die Einsteigerklasse, Klasse E, beinhaltet so etwa mit Bilderfragen so um 1700 Fragen, wenn ich jetzt lüge. Es hört sich erstmal viel an, sagt man so, naja, aber egal, Augen zu und durch. Dann hat man sich zusammengesetzt, so wie kann man am besten jetzt die Fragen sprachfähig machen und wie kann man eventuell ja, Bilder blindengerecht nachbauen. Naja, und irgendwie haben wir dann irgendwie angefangen ja, irgendwo haben wir dann Stück für Stück beim Lernen dann eben halt neue Ideen gefunden, wo wir dann mit ganz einfachen Mitteln, mit Streichhölzer, Schachteln und mit Streichhölzern Bilder dann angefangen haben nachzubauen oder mit einfachen Draht wie so ein Koordinatensystem aufgebaut haben und dann mit so einem Draht so wie so eine Welle, eine Wasserwelle so, nachgebaut haben. Mhm. Und alles mit solchen einfachen Dingen haben wir das dann versucht begreiflich zu machen, sodass ich das abtasten konnte, damit ich dann auch die Fragen verstehe, die eigentlich da abverlangt werden. Ne? Und Frage ist dann ja, eine Fragestellung mit A, B, C, D Lösung. Und eine davon ist immer nur richtig. Ne? Und wir haben dann irgendwann gesagt, weil es dann zu viel ist, weil wir müssen das ja als Blinder auswendig lernen, haben wir dann die falschen Lösungen rausradiert und haben dann nur Frage und Antwort rausgearbeitet, die ganzen 1600 Fragen. So konnte ich das dann zu Hause mit dem Jaws oder was auch immer, welche Sprachausgabe man gerade hat, eben halt wunderbar auslesen konnte. Ne? Und jedenfalls habe ich für meine Klasse, also für die Klasse E, 1 Jahr und 2 Monate mir Zeit genommen, weil war ja dann nebenbei ja auch berufstätig bei der Lebenshilfe und habe dann auch rein zufällig in der Elektroabteilung gearbeitet, was dann wieder dann ein bisschen dazu ja, mich auch getrieben hat, weil ich dann auf Arbeit so ein paar Fragen stellen konnte und klären konnte, die ich dann wieder zu Hause dann wieder besser auswendig lernen konnte. Ne? Ja, und wie gesagt, in dem OV-Heim, was ja da um die Ecke war, habe ich dann immer freitags abends von 20 bis 22.30 Uhr, also 2,5 Stunden, gesessen und jeden Sonntag gnadenlos von 11 bis halb 2, ne? 13.30 Uhr. Und das eben halt jede Woche. Da war dann halt nichts mit Urlaub machen oder so, ne? Weil du hattest das Ziel, und andere können das, musst du irgendwie auch umsetzen können. Ne? Mhm. Und ja, war natürlich ein Hammerstück Arbeit, alles auswendig lernen und die Bilder nachbauen. War auch eine spannende Sache, weil dadurch hast du dann natürlich vieles auch fürs Leben schon mal vorzeitig mitnehmen können und deine kreativen Seiten dann auch so ein bisschen selber rausfinden können. Und ja, und jedenfalls war das dann irgendwann so weit, dann hast du bei der Bundesnetzagentur dann den Antrag gestellt, ja gut, machst du einfach deine Prüfungskosten überweisen und so, dann kriegst du einen Termin zugeschickt. So, und dann kriegst du einen Einzeltermin als Blinder. Also ich habe für meine Prüfungszeit ungefähr 3,5 Stunden gebraucht. Man kann auch weniger schaffen, aber je nachdem, wie jeder geistig eben halt drauf ist. Und das ist dann so, ja, Gesetzeskunde musste durcharbeiten, Betriebstechnik und eben halt normale Technik. Ne? Und ja, und dann wirst du dann eben halt gefragt und dann musst du eben halt mündlich antworten. Ne? Der Sehende, der setzt sich dahin und macht dann seine Kreuze, hat dann seine ABCD-Vorgaben und dann macht dann seine Kreuze und ist vielleicht nach einer halben, halben Stunde fertig. Aber wir müssen halt auswendig können. Ne? Und alleine ist es ein Marathon, deswegen ist es eigentlich gerade ganz sinnvoll mit dem Sehenden, das zusammen durchzuarbeiten. Und ja, ich habe dann natürlich schon bei der Prüfung ordentlich geschwitzt. Es war ja im Februar, die Sonne schien mir ins Gesicht. Und ja, ich hatte ganz gut feuchte Finger gehabt. Mein Ausbilder, der hatte dann auch draußen ordentlich schwitzen müssen, weil 3,5 Stunden ist schon eine Hammerzeit. Ne? Und die man so eingeräumt bekommt. Ja, und dann habe ich dann bestanden und habe dann halt das Rufzeichen DO5HBF genommen, weil irgendwie für das ganze Rummachern wollte ich dann meinen Ausbilder und meine Assistenten auch damit belohnen. Und da habe ich dann das H für Hermann, das war mein Ausbilder, B war dann Bernhard, der mich dann hin und her chauffiert hat und Material besorgt hat, zum Nachbauen und so, und ja, das F ist dann für Falk. Und somit habe ich dann bis heute noch super Kontakt zu dem Verein. Ich bin zwar offiziell nicht da gemeldet, aber weil ich jetzt ja in Duisburg wohne. Und ja, es macht eben halt immer wieder Spaß, dahin zu fahren und die zu besuchen. Und mit dem Rufzeichen kommt die auch nicht in Vergessenheit, weil so gibt sie dann ein Dankeschön zurück für die Zeit, die sie ja, aufgeopfert haben für mich. Und es macht eben halt riesen Spaß. Und wie gesagt, dann hatten wir halt die letzten 3 Monate auch von zu Hause aus Ausbildungsfunk gemacht, so dass er dann zu Hause mir dann abends nach der Arbeit dann irgendwelche Fragen beantwortet und ich dann per Funk dann die Lösung, ja, ihm sagen musste und er hat dann ein Kreuz gemacht, richtig, falsch und so weiter. Und dann wurde das dann halt dann am Wochenende dann immer wieder neu ausgewertet. Ja, und so haben wir dann immer halt gelernt. Ne? Ja, und dann, als ich dann meins in der Tasche hatte, das Rufzeichen, habe ich dann auch selber nochmal ein Ausbildungsrufzeichen beantragt. Das ist dann DN7HBF. Eigentlich wollte ich die 5 haben, aber die 5 ist dann wieder für die Klasse A zugeteilt gewesen. Ja gut, mit der 7 kann man auch noch mitleben, aber ja, das sind so die beiden Hauptrufzeichen. Und mit den DN-Rufzeichen kann unter meiner Aufsicht quasi ein zweiter mal einen Testversuch machen, wie das eben halt so funktioniert im Amateurfunkbereich, der eben halt gerade auch so die Ausbildung mitmacht. Und ja, die Rufzeichen, die hast du das ganze Leben. Also man muss nur einmal richtig sich auf den Arsch setzen und sagen, Augen zu und durch. Und dann hast du das ganze Leben Ruhe. Ne? Und ja, das war dann eben halt eine ganz gute Herausforderung, nachdem ich ja auch dann da erblindet wurde. Und ja, das ist ja zwar automatisch in so ein Loch. Ne? Und dann muss man sich dann neue Ziele setzen. Und das war dann eben halt mein Weg. Ja, und dann bin ich irgendwann nach Duisburg gezogen, hab dann die Corinna kennengelernt und irgendwann, durch irgendwelchen Zufall, habe ich meinen jetzigen Webmaster kennengelernt, der wohnt in Baden-Württemberg. Und haben wir uns so überlegt, so in der Erde, bisschen das Internet durchgeforstet. Irgendwann muss es ja auch eine Möglichkeit geben, wie Blinde lernen. Weil den normalen Fragenkatalog, wenn du bei der Bundesnetzagentur auf die Seite gehst, kriegst du nicht barrierefrei umgesetzt. Ne?
Mhm. Und, Problem, ja.
Ja, das war natürlich eine ganz tolle Herausforderung für ihn erstmal, weil er auch nicht so oft mit Blinden zu tun hatte. Ja, jetzt kommt der Team und sagt jetzt, hier, jetzt mach mal, ne? Und dann haben wir dann lange rumgefriemelt und dann habe ich ihm meinen Entwurf gegeben mit der Frage und nur mit Antwort. Das habe ich dann in Doc-Dokument oder TXT umgewandelt gehabt. Und das war dann eben halt vorlesbar und dann hat er sich dann das ein bisschen verinnerlicht nach einer gewissen Zeit. Ja, und dann kam er dann eben halt auf die Idee, es gibt kaum Internetseiten, wo blinde barrierefrei halt sich Material runterladen können oder ja, Fragenkataloge finden, die eben halt sprachfähig gemacht sind für uns. Und dann, ja, dann hat sich das dann irgendwann 2011 dann so ergeben, dass wir dann so uns angenähert haben, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir ein Projekt, jetzt ziehen wir zusammen eine eigene Homepage auf. Mhm. Er hatte schon eine für Sehende, schon seit 10, 11 Jahren. Und er hat mir dann immer halt die Gelegenheit gegeben, meine Homepage auf seinem Server eben halt mitzuparken. Und ja, dann haben wir dann mein ganzes Ausbildungsmaterial zusammengesucht, was damals eben halt so vorhanden war. Ja, und haben das dann versucht, dann eben halt so erstmal aufzubauen auf eine Seite. Und ja, so etappenweise hat sie sich dann eben halt immer mehr dann entwickelt, weil ja immer wieder was Neues dazukommt. Und ja, es ist eben halt richtig barrierefrei. Wir haben auch zwei Navigationsleisten, einmal für die Sehenden und einmal für die Blinden. Weil für die Sehenden hat man ja immer 1000 Unterordner. Und das fand ich mit Sprachausgabe ziemlich lästig zu navigieren. Es war vorlesbar, keine Frage. Aber ich habe dann einen Sonderwunsch gehabt. Ich habe dann gesagt, so, wir machen eine Liste, wo alle Links untereinander aufgelistet sind. Und ja, wo du dann quasi dann nur mit den Pfeiltasten hoch und runter läufst.
Cool.
Und dann eben halt dann nur Enter drückst, um den Link zu bestätigen. Und dann öffnet sich dann dieselbe Seite wie in der Hauptnavigation. Ne? Man muss eben halt nur in der Hauptnavigation, Navigation für Blinde anklicken. Und dann geht dann eben halt für uns die, für uns Blinde dann die zweite Navigationsleiste auf, die dann auf Dauer gesehen wirklich einfacher zu navigieren ist. Ne? Und ja, wie gesagt, jetzt hat der Umfang von der Website so, dass ich etwa ein bisschen Privates über mich veröffentlicht habe, so was ich so im Leben für Projekte gemacht habe. Ich habe ja nicht nur Amateurfunk gemacht, ich habe auch Blindenampelprojekt für Blinde ins Leben gerufen, ja, Kunstprojekte gemacht und so weiter. Aber das kann man alles so ein bisschen detailliert über mich nachlesen. Dann ist eine Bildergalerie drin für Sehende oder, ja, oder für Sehbehinderte, sodass dann der Sehende auch Anreize findet, die gewissen Bilderfragen dann nachzubauen und tastbar zu machen, wenn ihr jetzt Interesse hättet oder andere Blinde. Weil die sehen, haben ja dann doch schon sehr oft eine Scheu, auf die Blinden zuzugehen. Ne? Das ist ja nur kein Geheimnis ne? Bei den einen oder anderen. Ja, und wie gesagt, dann habe ich mich dann irgendwann auch durchgekämpft, in Deutschland so einzelne UVs dann anzurufen, die dann auch sogenannte Gebietswunschsprüche machen. Und ja, da habe ich dann auch Audio-Rundsprüche drauf und Podcasts sind drauf. Und dann kommt, wie gesagt, und auch ein ganz großer Teil mit Ausbildungsmaterialien, Fragenkataloge in Textversion, in Audio-Versionen wird nebenbei gerade erstellt. wo gerade in Hamburg darauf gesprochen wird. Und dann haben wir jetzt auch seit Oktober ganz neu dazu den Fragenkatalog barrierefrei online trainieren kannst. Und also wir haben dann den Fragenkatalog von meinem Webmaster genommen, der hat das gerade mit Bildern drin. Und die Software, da haben wir dann quasi die Bilderfragen rausgenommen und haben das dann mit meiner Seite verlinkt, sodass dann quasi der AFU-Trainer, die Abkürzung der Amateurfunk, dann der findet dann draufklickt und dann nur eben halt mit den Pfeiltasten, mit der Leertaste dann die Häkchen macht, dann unten dann auswerten lassen kann, was er richtig oder falsch gemacht hat. Und das ist eben halt schon ganz gut angenommen worden von Einzelnen. Und ganz frisch war jetzt im März eine Blinde bei der Bundesnetzagentur bei der Prüfung. Die hat dann ganz stumpf gesagt, so, ich bin blind, habe die ganze Zeit nur mit dem Online-Apple-Trainer gelernt, möchte, dass sie die Fragen aus dem Online-Trainer rausziehen und mich dann dadurch dann eben halt abfragen. Ja, und dann hat sie mich dann halt angerufen und hat gesagt, hier, Falk, ich habe bestanden und das haben wir dann auch auf der Website dann ein bisschen verewigt, weil das war dann natürlich schon eine positive Rückmeldung,
ja klar,
die dann auch den Webmaster erfreut hat und dass sich dann doch der Einsatz hier und da dann doch gelohnt hat. Ja, und dann habe ich dann immerhin halt auch meine Funkstation so ein bisschen vorgestellt, was ich so also für Antennenanlagen habe. Ja, also ziemlich umfangreich die Homepage. Und da haben wir dann auch für euch, für die Zehnten haben wir dann für euch noch zwei Zeitschriften mitgebracht, die so ein bisschen zum Nachlesen sind, um welche Technikbereiche oder Endbereiche es geht. Ja, dann für zu Hause habe ich dann für euch CDs mitgebracht, wo meine Adresse aufgesprochen wurde auf Audio und die Homepage ganz gezielt, dass ihr dann in Ruhe zu Hause dann durch da im Internet dann da lesen könnt und hier und da dann eben halt das entsprechende Material runterladen könnt. Ne? Und dann gibt es eben halt für Blinde noch eine Interessengemeinschaft, die heißt dann IBFD für Blinde und da kann sich auch jeder anmelden, der sich in dem Bereich eben halt so ein bisschen interessiert. Der bezahlt dann im Jahr, glaube ich, 20 oder 25 Euro, je nachdem, ob das Pärchen oder Einzelperson ist. Und da kann man dann auch sich registrieren lassen auf der Internetseite bei denen, dass du dann da auch ein Audiomagazin kriegst, monatlich. Ne? Dann kann man sich dann entweder per CD zukommen lassen oder eben halt per Download. Früher war es auf Kassette und so, aber in der heutigen Zeit, ja, macht man es eben halt per Download. Ne?
Ja.
Und ja, und da wird man jeden Monat halt mit den wichtigsten Informationen, die so für die Blinden interessant sind, halt ganz gut informiert. Ne? Und ich mache, wie gesagt, Regionalverkehr, 2,70 Meter. Und der Georg, den ich ja euch mitgebracht habe, der wird euch dann sicherlich gleich was über die Kurzwelle erzählen, weil er da ein bisschen voraus ist und der Experimente mit Antennen machen kann, weil ich wohne in einer Mietwohnung und bin gerade dabei, mit meinem Vermieter ja eine Einigung zu finden, dass ich über Nacht eben halt eine gewisse Kurzwellenantenne irgendwie installieren kann. Ein Funkgerät für Kurzwelle habe ich auch. Und es gibt so im Amateurfunkbereich so vier große Firmen, die halt für alle so in Frage kommen, entweder Yaesu, ICOM oder Kenwood. Und dann eben halt die chinesischen Anbieter, Voxon oder Baofeng, wie ich das jetzt hier in der Hand habe. Das reichen wir euch dann auch mal nachher rum. Das Handfunkgerät. Und ja, aber von den großen Anbietern ist halt Kenwood der einzige Anbieter, wo in den Funkgeräten eben halt ein Sprachchip einzubauen ist oder einzusetzen ist. der liest mir dann eben halt alles vom Gerät aus, vom Frequenz, Speicherplatz, Wandauswahl, das Untermenü und so weiter. Also das macht eben halt nur Kenwood bei Mobil- und Stationsgeräten, bei Handfunkgeräten noch nicht, weil das dann technisch so nicht machbar ist. Und die anderen sind vielleicht, wenn man es auswendig lernt, die wichtigsten Funktionen, kann man die auch bedienen, aber Kenwood ist eben halt mehr auf der Windmaschine flexibler und ja, das ist so, was ich habe. Und hätten wir jetzt vorher ganz gezielt gewusst, welche Stromversorgung wir hätten und dass wir mit dem Auto genau bis zum Hafen ranfahren können, dann hätten wir vielleicht auch andere Geräte noch im Schlepptau gehabt, aber das kann man vielleicht beim nächsten Segeltörn machen, wo man mit dem Auto eben halt direkt ans Schiff ranfahren kann, weil die haben dann doch schon etwas mehr Gewicht als ein Handfunkgerät. Ne? Ja, wie gesagt, da wird man euch dann nachher auch verschiedene Stecker mal rumreichen, die so gängig sind im Amateurfunkbereich. Und die Antennen sind auch unterschiedlich zwischen dem Funkgerät, was der Georg hat und ich. Da könnt ihr nachher auch die Antennen mal abschrauben und gucken, wie da die Anschlüsse sind. Ja, das ist so einfach so von mir zu sagen. Wie gesagt, es ist interessanter als Telefon, weil Telefon gibt sie die Nummer ein und dann hat sie den entsprechenden Partner auch am Ohr und bei Funk ist es eben halt wetterabhängig und situationsabhängig, wo bist du gerade und wer ist gerade auf dem Band unterwegs oder nicht. Das ist eben halt das Spannende an dem Funkgeschehen. Ne? Und du hast eben halt nicht immer gestochene Qualität, wie am Telefon, digital. Und ja, das macht eben halt den Reiz, den Amateurfunk so zu verfolgen. Es wird neuerdings auch große Entwicklungen geben, so im Digitalfunk. Aber da sind noch die Funkgeräte ja relativ teuer und noch auch, nicht ganz ausgereift, dass alles vorgelesen wird. Aber man arbeitet an gewissen Lösungen und das dauert aber noch ein bisschen, weil es eben halt eher frisch in der Entwicklung ist. Ja. Dann würde ich sagen, dann soll ich jetzt einfach mal der Georg weiterführen über die Kurzwelle und über sämtliche Antennen, die er so schon testen konnte und selber bauen konnte. Da kann ich jetzt so nicht mithalten.
National und dann möglichst, ja, also Hawaii, da schwärme ich immer noch von, habe ich noch nicht geschafft. Also das ist mein Ziel. So, also möglichst weit. Und möglichst weit heißt auf der Kurzwelle. Und um dann möglichst weit zu funken, muss man die richtige Betriebsart wählen. Und wie die Anne eben schon festgestellt hat, oder heute, nein, heute nicht, vorige Tage, am Anfang hatte erzählt, ja, der erzählt auch mal ganz gerne. Es ist richtig, ich erzähle ganz gerne und höre auch gerne den Leuten zu. Und was mir beim Amateurfunk gefällt, speziell, eben ich mache nur Sprache, oder fast nur Sprache, es gibt auch andere Betriebsarten. Der Eberhard steht neben mir, ich habe, während wir hier reisten, habe ich mal mit ihm gesprochen und siehe da, es ist noch ein Amateurfunker da. Und der macht hauptsächlich CW, also Morse-Telegrafie. Er hat als Hobby das, oder hauptsächlich arbeitet er in CW. Er wird euch vielleicht nachher noch etwas zu sagen. Er morst also. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Hat auch einen Vorteil, aber er kann natürlich nicht hören, ob der Gegenüber gute Laune hat oder schlechte Laune.
Das stimmt nicht ganz.
Ah, dann wird er mich gleich da verbessern. Also muss ich dann auch noch da etwas dazu. Ja, also ich mache hauptsächlich Sprache. Und was mir gefällt, damit ich dann weit komme, der Antennenbau. Ich suche mir also meine Drähte zusammen, Aluminiumrohre aus dem Baumarkt. Und bei mir am Balkon habe ich 8,50 Meter Glasfibermast. dann habe ich dort eine Vertikalantenne, also die hochgeht in den Himmel wie ein Blitzableiter und habe damit den Vorteil, die Antenne, die funkt rund um meine ganze Antenne, also in alle Richtungen. Es gibt auch Antennen, da kann man eine Richtung ganz speziell steuern, um andere Richtungen vielleicht auszublenden. So, da baue ich also Antennen und das mache ich dann gerne in meinem Urlaub. Da fahre ich gerne mit dem Wohnwagen los und kann dann auf dem Campingplatz irgendwelche Antennen zusammenschrauben und dann baue ich die hoch und dann kann ich ausprobieren, wie die geht. Also in meiner Garage sind viele Drähte und viele Rohre zum Antennenbau. So, ja, als CB-Funke habe ich schon Australien erreicht. Und ich war also sehr aufgeregt und war nass geschwitzt nachher, als ich das geschafft hatte und dann letztendlich alles aufgeschrieben hatte und was er haben wollte. Zu der Zeit war das noch üblich, dann hat man sich dann eine Postkarte geschickt, das ist heute noch üblich, mit allen Daten drauf und schöne Grüße. Und damals war das auch gerne, die haben gerne Telefonkarten gehabt von unseren Telefonautomaten. Das sind natürlich heute alle out, aber damals war das noch so. Und dann habe ich das per Luftpost geschickt, habe da 10 Mark für bezahlt. Da habe ich mir gedacht, oh, da muss er ein bisschen vorsichtig sein. Das darf nicht allzu oft vorkommen. Aber Australien kommt nicht allzu oft vor. Ja, und dann, mit CB-Funk, das geht nur in seltensten Fällen soweit. Und dann habe ich meinen Amateurfunkkollegen, den Delta Juliet 3 Echo India, den Andreas kennengelernt. Und der hat gesagt, du Georg, ich mache Ausbildungskurs und da kannst du mitmachen, da kannst du Amateurfunk machen, da kannst du wirklich um die ganze Welt funken. Ja, will ich kurz erzählen, also das letzte einigen habe ich da schon erzählt, wo ich ganz stolz drauf bin und mich richtig freue und das immer wieder gerne erzähle, war die Neumeier-Station in der Antarktis am Südpol, also die deutsche Forschungsstation. Und da gibt es einige Forscher und andere, gibt es auch welche, die eben die Amateurfunklizenz haben. Und die dann in ihrer Freizeit Amateurfunk machen und dann funken. Und dann, wie kommt man dazu, den zu finden? Man kann ja nicht alles abgrasen, sondern natürlich brauchen wir da heute auch das Internet. Schauen wir im Internet nach. Und dann habe ich gesehen, oh, Antarktis ist drauf. Dann habe ich geguckt und habe die Antarktis gefunden. Ja, ich kann sie hören, sogar gut verstehen. Und meistens kann man dann auch hinkommen.
Und da siehst du jetzt das Gegenstück, dass das Schraubgewinde in der Antenne ist.
Ja, stimmt, genau. Ne? Ja.
Und das unterscheidet zum Beispiel jetzt die beiden Anbieter. Und danach musst du dann eben halt sehen, wenn du das Gerät dir kaufst, welche Antennen hast du jetzt zu Hause, musst du jetzt da noch einen Adapter dazwischen setzen oder du kaufst dir eben halt direkt Antennen, die eben halt dann den Stecker
Sachen bei Konrad oder wir kaufen die Sachen?
Da gibt es dann spezielle Funkanbieter für Funkgeräte. Gewisse Dinge kannst du bei Konrad holen, die sind aber dann schweineteuer. Versuch mal drauf zu drehen. Deine
zweite Pol, aber auch den inneren, damit du keine falschen Signale reinkriegst.
Du kannst ja noch gucken, ne? Das ist ein bisschen lästig, wenn du jetzt so unterwegs bist in der Stadt, dass du da die ganze Zeit das in der Hand hältst, ein Funkgerät. Ne? Dann klemmst du dir das an den Gürtel oder an die Hose und machst dir da das an den Halskragen, da, ne? Das Mikrofon.
Und wie ist, was sind das alle für Knöpfe hier? Was haben die alle für Aufgaben? Ist das ein riesen
Oben. Wenn du das so hältst, also senkrecht, stell mal auf den Tisch, da hast du dann hier oben ein und aus.
Hier oben, ja.
So, da liest du dir den Speicherplatz vor. Ne? Mehr machen die Chinesen eben halt nicht. Das ist der Ein- und Aus. Und dann hast du nicht draufdrücken. Warte mal, doch, hier den Knopf. Da kann ich zum Beispiel eine ausgewählte Frequenz eingeben, jetzt da unten im Nummerblock. Ne? Bin ich jetzt, drücke ich da nochmal drauf, da bin ich im Speichermodus. Ne? Mit dem weiß ich nicht, was ich damit machen kann. Hier kann ich zum Beispiel mit dem rechten neben den Lautsprecher, da wo mein Finger hier ist, da kann ich umschalten auf 270 cm. Da wo mein Finger hier ist.
270 cm, das heißt verschiedene Frequenzreichweite oder von der.
Ja, das sind zwei verschiedene Funkbänder und halt natürlich auch Frequenzbereiche unterschiedlich.
Das ist so wie am früheren Radio, da gab es ja Mittelwelle, lange Welle und UKW.
Ja, genau.
So, und sowas ähnliches kann man auch wählen.
Ne? Ah ja. Ja.
So, dann hast du bei dem zum Beispiel oben links, also unter dem Lautsprecher, hast du dann die Menü-Taste. Da sagst du dann einmal nur Menü, aber wenn du jetzt ins Menü reingehst, bist du dann wieder stumm, weil das sind immer die Chinesen, die machen nur oberflächlich, dass du trotzdem als Blinder Frequenzen eingeben kannst. Ne? Ja, daneben kommen dann die Up-Down-Tasten in derselben Zeile. Und mit der ganz rechts außen gehst du dann aus dem Menü wieder raus. Das ist dann die Exit-Taste.
Ah ja.
Ja, und dann kommt dann drunter dann der Zahlenblock.
Ah, deshalb, okay.
Und der ist dann eben halt für uns Blinde wichtig, weil bei Echolink musst du ja dann einen Zahlencode eingeben, wenn du jetzt auf Echolink-Relais hast, dass du dich dann da einloggen kannst. Und weil wenn du jetzt nur ein Funkgerät hast mit Up- und Down-Taste, dann nützt Blinden ja überhaupt nichts.
Okay.
Ja. Ja.
Also Echolink heißt, du gibst praktisch die Frequenz...
Wenn du jetzt ein Relais vor Ort hast, was Echolink angebunden ist, was per Funk-Internet und wieder Funk geht, ja, musst du dann die PTT-Taste, die Mikrofon-Taste drücken und dann die Nummer senden und dann Taste loslassen und dann lockt er sich dann in das Relais dann eben halt ein, ne?
Ach, dass die Nummer vom Relais praktisch hier eingegeben wird?
Ja, von dem Echolink-Relais, wenn eins vorhanden ist. Das ist nicht überall, aber das kann man dann alles im Internet halt auslesen. Ne?
Genau, ja. Muss man eine Liste raussuchen und ausdrucken und dann...
Genau, gerade in dem Radius, wo du eben halt wohnst, gibst du dann deine Ortsadresse an, deinen Locator, geografische Standpunkt.
Ja, also seitdem Blindes hast du das halt als Möglichkeit, ja, Herausforderung gesehen und hast es als Möglichkeit gesehen, mit anderen in Kontakt zu treten.
Genau. Und wie gesagt, die ganze Information könnt ihr euch dann von der CD, da ist dann die Internetadresse von mir auch aufgesprochen. Und die Adressen, da können wir das dann ganz gezielt nachlesen.
Das ist so QSL-Verfahren.